Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter.
Jetzt kennen wir uns echt schon auch ein paar Jahre. Damals kennengelernt über die Zukunft Handwerk. Ich erinnere mich noch ziemlich genau daran. Und so treffen wir uns auch immer wieder auf diversen Veranstaltungen. Heute sitzt bei mir Cihan San und ich freue mich total, dass wir es geschafft haben, einen Termin zu finden und dass du heute bei mir im Podcast bist. Herzlich willkommen.
Ja, hi Katrin. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung und ja, ich freue mich natürlich immer wieder, dich zu sehen und von dir zu hören und vor allen Dingen auch zu treffen.
Ja, genau. Jetzt dieses Jahr haben wir es noch gar nicht so oft geschafft, ne? Aber wir arbeiten daran, dass es hinten raus mehr wird.
Definitiv.
Ja. Für diejenigen, die dich nicht kennen, stell dich doch ganz kurz einmal vor. Was machst du? Wer bist du?
Ja, ich bin Cihan San, bin Handwerksmeister, Unternehmer, habe einen kleinmittelständischen Handwerksbetrieb, Sanitär, Heizung, Klima hier in Oldenburg. Aktuell 24 Frau, Mann stark. Und das machen wir jetzt mittlerweile seit 9 Jahren oder sind im 9. Jahr und versuche mit meiner Tätigkeit als Unternehmer, aber auch mit anderen Tätigkeiten das Handwerk, ich hätte fast gesagt, zu revolutionieren.
Oh, große Worte, direkt zu Beginn.
Ja, genau. Das Handwerk in eine bessere Zukunft zu begleiten.
Mhm. Schön. Sehr gut. Na fest kommt ab, den Spruch habt ihr bei euch im Gewerk sicherlich auch. Kennst du ihn? Definitiv. Hast du eine persönliche Anekdote dazu?
Ja, nicht nur eine. Also tatsächlich das erste Mal gehört habe ich das, das war relativ spät. Normalerweise hört man diesen Spruch ja meistens so in der Ausbildung, dann sagt der Geselle hier, pass auf, ne, wenn du zu doll drehst, dann kann es sein, dass sie abbricht und dann hast du mehr Arbeit. Ich habe es tatsächlich eher als ich in den Kundendienst gegangen bin, gehört von meinem damaligen Chef, ja, hier bei dem Wärmetauscher musst du aufpassen, weil nach fest kommt ab und nach ab kommt Arbeit, sagt er. Ich sage, okay, alles klar. Habe ich zu wörtlich genommen, es war zu fest, danach kam ab und danach kam richtige Arbeit.
Mhm. Was war das, was da zu fest war?
Ja, das ist tatsächlich von einem Hersteller, gab es damals diese Wärmetauscher. Mhm. Die so mit Edelstahlschrauben fixiert wurden. Und wenn du da nur ein Müh zu doll angedreht hast, hat sich die Schweißnaht gelöst. Und dann kam das Wasser da raus, wo es nicht raus sollte.
Okay. Also bei der Edelstahlschraube war es einmal zu fest und dann war es ab. Wo war es bei dir im Berufsleben einmal zu fest und was ist dann passiert?
Tatsächlich ist das kurz bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Ich war 10 Jahre im Kundendienst. Ich habe, also wenn man das mal runterbricht, habe ich in einem Unternehmen gelernt, was relativ groß aufgestellt war, was eher so Bürogebäude und sowas unterstützt hat, fertigzustellen. Und irgendwann war ich satt davon und wollte was anderes machen und bin dann in den Kundendienst. Das habe ich dann 10 Jahre gemacht. Und nach 10 Jahren Kundendienst merkst du einfach, okay, irgendwie bist du gerade an einem Punkt, wo du nicht weiterkommst, kriegst nicht die Wertschätzung, die du dir wünschst, weil im Endeffekt auf Deutsch gesagt reißt du dir den Arsch auf, weil mein damaliger Chef auch gesundheitlich Probleme hatte, habe alles gemacht. Es wurde aber nicht gesehen, eher im Gegenteil, es wurde als nicht genug dargestellt und das war für mich dann in dem Fall so oder zu der Zeit so, dass ich gesagt habe, ey, da habe ich keine Lust mehr zu, ich muss was anderes machen oder beziehungsweise ich will meinem Handwerk treu bleiben, aber ich muss irgendwie was verändern. So, und dann habe ich mich hingesetzt, mit meiner Frau gequatscht und dabei ist dann die Selbstständigkeit entstanden.
Krass, okay. 9 Jahre jetzt hast du gesagt, ne?
Ja.
Wahnsinn. Na, stark. Das war übrigens damals auch genau der Punkt, als ich von Subunternehmertätigkeiten in der Selbstständigkeit hin zu, okay, ich fertige selber Grabsteine mit Kundenkontakt und sowas, war auch genau das bei mir der Punkt.
Mhm. Es ist halt generell, glaube ich, im Handwerk ein Thema mit Wertschätzung. Also natürlich, und das habe ich auch gelernt, und das muss ich sagen, hat mein damaliger Chef damals sehr gut gesagt, wenn du heute gibst, kannst du nicht erwarten, dass dein Gegenüber genau dasselbe gibt. Also wenn du da mit dieser Erwartungshaltung schon reingehst, dann wirst du unzufrieden. Mhm. Und das habe ich mir immer gemerkt, aber dennoch ist es, du merkst ja selber, wie viel du gibst und was du kannst und was es einfach auch dem Unternehmen nützt. Und wenn dann am Ende gesagt wird, das reicht nicht, dann stellst du dich selbst nicht in Frage, weil du weißt ganz genau, du hast alles gegeben und hast 100%, 150% in diesen Laden investiert, weil ich, wenn ich irgendwo gearbeitet habe, immer das Gefühl hatte, das ist mein Laden und ich will den voranbringen. So, und deswegen, also es war kein schönes Gefühl in dem Moment.
Mhm, glaube ich, ja. Aber cool, dass du unter die Unternehmer gekommen bist.
Ja.
In dem Fall können wir ja deinem ehemaligen Chef auch danken dafür und dass du das Handwerk so voranbringst. Du hast mir erzählt, dass du seit 10 Jahren als Meisterprüfungsausschuss drin bist. Und das war ja dann schon ein Jahr, bevor du dich selbstständig gemacht hast. Wie bist du da damals reingekommen?
Bei mir ist es halt, es ist eigentlich witzig, passiert einfach. Also im Endeffekt, ich bin ja immer schon sehr kommunikativ gewesen und zu meiner Zeit damals, als ich den Meister selber gemacht habe, hatte ich ein gutes Verhältnis zu dem Ausschuss. Irgendwie hatte ich das immer angezogen, wenn ich dann die praktische Prüfung abgelegt habe, standen sie zu dritt hinter mir und haben mich voll gequatscht, bis ich dann irgendwann sagte, ey Leute, geht mal zur Seite, ich muss hier auch ein bisschen was tun. Und das war so vom Gefühl her, Mensch, die sind cool, mit denen möchte ich irgendwie mehr machen. Hab dann das Netzwerk zu denen gesucht, nachdem ich den Meister fertig hatte. Und irgendwann kam dann die Frage, ob ich nicht Lust hätte, auch in den Prüfungsausschuss mit reinzukommen. Und ich habe dann dem zugestimmt, gefragt, was muss ich dafür tun, habe mich dann beworben, weil damals musstest du dich tatsächlich noch bei der Prüfungsvorsitzenden bewerben dafür, musstest dann so ein richtiges klassisches Bewerbungsschreiben aufsetzen, warum du das machen willst und warum du glaubst, dass du für diesen Job gut bist. Und ja, und im Endeffekt hat dann der Prüfungsausschuss mitzureden, ob das passt oder nicht. So, und so bin ich dann reingekommen.
Wahnsinn. Bewerbungsschreiben für einen Ehrenamtsposten. Das ist auch, und das ist nur 10 Jahre her, ne? Nur 10. Ja. Macht ihr das jetzt auch noch so?
Nein. Heute ist es so, dass wir tatsächlich gucken, gerade auch hier in der Meisterschule oder bestes Beispiel, wir haben hier bei uns im Unternehmen einen Jungmeister, der aktuell auch studiert, Ingenieurswesen, Bauwirtschaft und super Typ, hat frische Gedanken und wir versuchen immer gerade auch im Prüfungsausschuss uns da jung aufzustellen, um einfach auch dann mit der Zeit zu gehen, um die Meisterschüler, weil die werden halt auch immer jünger mittlerweile, da auch den richtigen Impuls mitzugeben, auch die richtigen Fragen zu stellen. Und dann brauchst du halt immer wieder neuen, frischen Wind. Und wir gucken uns dann welche aus, fragen dann gezielt an. Und entweder ist es ein Ja oder ein Nein. Und wir achten tatsächlich mittlerweile auch darauf, dass wir auch Frauen in den Prüfungsausschuss reinkriegen. Haben wir jetzt mittlerweile Gott sei Dank eine gewinnen können für uns. Sind gerade dabei, noch ein, zwei mehr zu gewinnen, weil das finde ich auch enorm wichtig.
Wie groß ist denn euer Team?
Momentan haben wir, ich glaube, 10 Prüfer müssten wir sein.
Okay, und bei einer Prüfung sind wie viel vor Ort?
In der Regel besteht ein Prüfungs-, also wenn wir prüfen, das heißt, sagen wir zum Beispiel ein Fachgespräch, dann muss immer ein Arbeitnehmer und ein Arbeitgeber zugegen sein, um einfach dann, gerade die Bewertungskriterien zu erfüllen. Weil wenn zwei Arbeitgeber da sitzen, wäre das laut Prüfungsordnung nicht zugelassen.
Das heißt, du hast die Rolle innerhalb des Prüfungsausschusses auch gewechselt, wenn du ja als Arbeitnehmer gestartet bist und als Arbeitgeber bist du jetzt auf Arbeitgeberseite?
Richtig.
Okay, erzähl, wie war das, dieser Wechsel, wann ist das passiert?
Ja, auch das war tatsächlich, es passiert ja dann meistens immer so mehr oder weniger schleichend jetzt gerade in dem Ausschuss. Irgendwann saßen wir dann zu zweit in der Prüfung und dann war dann die Frage von der Prüfungsvorsitzenden, wie sieht's aus, sind wir hier gerecht aufgeteilt? Und dann sage ich, ja, Arbeitnehmer. Und dann sagt der andere, ja, Arbeitgeber. Und dann guckte mich die Prüfungsvorsitzende an und sagte, hä, aber haben Sie nicht irgendwie gerade ein Unternehmen gegründet? Ich sage, ja. Ja, dann sind Sie doch jetzt Arbeitgeber. Ich sage, hey, das stimmt. Und das war für mich in dem Moment so, ja, stimmt, ich bin jetzt der Arbeitgeber. Also ich, nee, dann müssen wir eben tauschen. So, und in dem Moment war das, es war nicht peinlich oder so, aber es war halt so, das habe ich gar nicht realisiert in dem Moment, dass es tatsächlich so ist. Und es war schon für mich schon ein schönes Gefühl, aber auch irgendwie erschreckend, weil gefühlt kommt das immer alles so plötzlich.
Okay, warum, ne? Was meinst du mit kommt so plötzlich?
Ja, du, also ich, bei mir ist es halt, wenn man mich kennt, dann weiß man, ich bin keiner, der irgendwie lange rumplant und dann etwas macht, sondern wenn ich mir heute was in den Kopf gesetzt habe, dann denke ich da einmal drüber nach und dann ist es irgendwie schon passiert. Mhm. Und genauso wie jetzt.
Unternehmer gehen, würde ich sagen.
Ja, genauso wie ich mir vor ein paar Wochen gesagt habe, Mensch, ich habe mir noch nie ein sportliches Ziel gesetzt, ich gehe jetzt nächstes Jahr Hamburg Marathon laufen.
Stark.
So, ja. So bin ich halt. Und dann realisiere ich erst so ein, zwei Wochen später, was hast du dir da überhaupt angetan?
Okay, kurzer Exkurs. Wie viele Kilometer läufst du schon?
Momentan bin ich bei Kilometer 13, 14 ungefähr.
Mit welcher Pace?
Ich war bei 6,45, bin jetzt aber bewusst runter auf 8, um die Kontinuität in der Muskulatur, die Ausdauer in der Muskulatur zu kriegen.
Okay, und welche Zielzeit hast du? Willst du einen vollen Marathon laufen oder einen halben?
Ich mache immer nur voll.
Also 42 Kilometer, was hast du dir vorgenommen?
Wenn ich das erzähle, lachst du mich aus. 3 Stunden 45.
Das ist sehr ambitioniert für den ersten Marathon. Sehr ambitioniert.
Definitiv. Habe ich auch schon zweimal gehört, wenn du ein Erfolgserlebnis hast, dann solltest du das um eine Stunde hochsetzen.
Ja, weil also die Enttäuschung nachher hinten dann ne, bei 4 Stunden 30 rauszukommen, das ist halt ziemlich krass verschätzt. So, von daher lieber hochstapeln und sagen, okay, 4 Stunden 30 und dann freust du dich, wenn du nah an der 4 gelaufen bist.
Ja, ich habe auch so eine App, wo ich dann das alles eingegeben habe und sagt die App nach dem letzten Lauf, mach 5 Stunden 40 draus. Geil.
Oh Gott, die App würde ich wieder löschen.
Ja,
aber kein Motivator. Okay, kommen wir zurück. Aber ja, ich verstehe das, warum man da mitmachen möchte. Und das Schlimme ist, es ist ja wie eine Sucht. Ne? Hast du einmal mitgemacht, dann überlegst du schon, okay, wo das nächste Mal, auch wenn du am nächsten Tag nicht mehr laufen kannst. Also das, ja, aber ich verstehe es. So, kommen wir zurück zum Thema. Wir waren bei Ziele setzen. Genau. So, kannst du dich noch dran erinnern, was das für dich im Kopf für ein Umdenkungsprozess sein musste, als du von Arbeitnehmerseite zu Arbeitgeberseite im Prüfungsausschuss gewechselt bist?
Nee, das hat gar nicht so viel ausgemacht. Also es ist ja nur in dem Moment, dass du die Verteilung einfach ändern musst. Gedanklich hatte ich jetzt irgendwie, klar fühlt man sich irgendwie anders, geht jetzt aber nicht in den Modus, dass ich die Fragen anders stellen muss oder dass ich jetzt irgendwie anders prüfen muss. Ich bin nach wie vor derselbe, nur halt eben in einer anderen Position.
Okay, also da so von der, verstehe, was du meinst, dass du als Typ eigentlich schon vorher der gleiche warst, die gleichen Richtungen nachgefragt hast, die gleichen Qualitäten abgefragt hast und genau, okay, nur die der Form halber du auf Arbeitnehmerseite zur Arbeitgeberseite gewechselt bist. Ja. So richtig?
Definitiv, also ich muss dazu sagen, ich bin sowieso nicht dieser Typ, der klar, eine gewisse Form der Hierarchie ist schon wichtig, aber ich bin trotzdem auch Arbeitnehmer meines Betriebs. Ich muss auch dafür sorgen, dass das hier alles läuft und muss und trage halt am Ende, ich wollte jetzt sagen nur, nein, am Ende trage ich die Verantwortung für meine Mitarbeiter und das ist wichtig. Aber ich fühle nicht, dass ich jetzt sage, ich bin jetzt Arbeitgeber und nur wegen mir bist du jetzt hier und wegen mir hast du diesen Job. Nee, wir machen das hier gemeinsam, wir leisten hier gemeinsam etwas und am Ende des Tages ernten wir auch den Erfolg hier gemeinsam.
Das ist schön, dass du das so sagst. Ich stelle in der Meisterschule fest, dass ich bin ja Dozentin in der Meisterschule und dass meine SchülerInnen, die sitzen ja in so einer Zwischenposition, sind noch Arbeitnehmende, werden aber perspektivisch Arbeitgebende und haben aber diese Rolle der arbeitnehmenden Person noch prozentual mehr in sich, viel mehr in sich als die andere Rolle. So, deswegen, daher kam die Frage, wo musstest du da umswitchen?
Tatsächlich, also ich merke das heute noch, wir haben ja gerade gestern Fachgespräche, dass den Meisterschülern meist nicht bewusst ist, dass wenn sie etwas ausfertigen heute, dass sie nicht selber in die Ausführung gehen, sondern etwas ausführen, damit andere angeleitet werden damit, um es ausführen zu können. Und das ist genau das, was du auch wahrscheinlich meinst, also dieses Bewusstsein zu wecken und zu schaffen, das ist nicht für mich, sondern ich muss es so gut ausarbeiten, dass der, der es nachher bekommt, das auch genauso gut umsetzen kann. Mhm. Und das stelle ich fest, dass das halt tatsächlich noch nicht in den Köpfen drin ist.
Mhm. Stellst du andere Dinge über den Lauf von 10 Jahren, wo du das jetzt machst, fest, was sich verändert hat bei den Prüflingen?
Ich sage, ja, die werden deutlich jünger mittlerweile. Also ich kenne das ja zu meiner Zeit noch, dann musstest du 5 Gesellenjahre, beziehungsweise es wurde zu dem Zeitpunkt, ich glaube, gerade ausgehebelt. Aber es gab noch Zeiten, da gab es eben die Voraussetzung von 5 Gesellenjahren, die du im Vorfeld erstmal haben musstest, um dich dann an der Meisterschule bewerben zu können. Und ich bin ehrlich, meine persönliche Meinung ist, ich finde es ganz gut, wenn man sich erstmal die Hörner abstößt, eben 1, 2, 3 Jahre auf der Baustelle beim Kunden, was auch immer, oder wo auch immer, damit man ja diese Erfahrung erstmal sammelt, was es überhaupt bedeutet, als Handwerker unterwegs zu sein, weil der Auszubildende, der nach der Ausbildung direkt die Meisterschule besucht, der hat natürlich die Ausbildung genossen, aber er hat noch nicht eigenverantwortlich gearbeitet. Und das macht es dann in der Meisterschule umso schwieriger, also es macht es einfach, ein theoretisches Ergebnis abzugeben oder was Theoretisches abzugeben, weil da ist man noch drinne, aber es mangelt halt wirklich an praktischer Erfahrung. Und das merken wir tatsächlich bei den Prüfungsprojekten praktisch extrem, wenn wir gerade das Thema Schweißen zum Beispiel nehmen. Das haben die meisten vielleicht 1 oder 2 in einem Schweißkurs gelernt, danach aber nie wieder einen Brenner in Hand gehabt. Und das ist halt Voraussetzung beim Meisterkurs. Oder wenn du als Geselle dann unterwegs bist und eigenverantwortlich arbeitest, dann hast du ja auch irgendwo ein Interesse, das, was du irgendwie an Auftrag bekommst, ja auch bestmöglich auszuführen. Und wenn du Informationen dafür brauchst, wie etwas verlegt wird, welche Höhen nötig sind, dann suchst du dir die und erfragst dir die. Und das macht ein Auszubildender nicht. Der verlässt sich darauf, dass alles so mitgeteilt wird, dass er dann mit diesen Informationen arbeiten kann. Und das merken wir tatsächlich in der Meisterschule auch. Also wenn ich zum Beispiel in die Klasse reinkomme, wir stellen uns dann immer, wenn die Klassen neu sind, einmal vor, sind dann auch bereit, Fragen zu beantworten. Die meisten Fragen sind dann immer, ja, ich will das gar nicht abreden oder schlecht reden, sondern es sind halt banale Fragen, wo man, ja.
Hast du ein Beispiel? Musste,
muss ich ein Inhaltsverzeichnis für mein Prüfungsprojekt schreiben?
Okay.
Ja, wenn du einen Ordner hast, wäre ein Inhaltsverzeichnis schon gut. Ja, darf ich, keine Ahnung, das und das benutzen? Naja, du musst ja wahrscheinlich irgendwie ein Tabellenbuch benutzen, um gewisse Informationen irgendwie zu bekommen. Oder du hast alles im Kopf, was ich eben nicht glaube. Dann sind auch so manchmal Unwahrheiten dabei, ne, wo wir dann, also wir als Prüfungsausschuss sind ja immer die Buhmänner. Ne, es wird ja oftmals gesagt, so hier, oh, da musst du aufpassen. Ich habe sowieso den Ruf weg hier, der ist richtig streng, da musst du aufpassen. Wobei ich eigentlich nur Leistung abfrage. Ich möchte einfach nur, dass
die
Jungs
hochhalten.
Und Mädels genau verstehen, dass wenn sie als Meister nachher diese Schule oder ne, diese Schule verlassen und als Meister angestellt oder als Arbeitgeber unterwegs sind, sie eine Verantwortung für ihr Gewerk zu tragen haben, weil die den höchsten Titel tragen, den es halt eben bei uns im Handwerk gibt. Und ich möchte gerne, dass sie dieser Verantwortung gerecht werden, nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen bin ich dann halt bei den Fragen schon ein bisschen energischer und frag schon einmal mehr, was denn gemeint ist, ob es denn richtig verstanden wurde, weil wir verlassen uns auf Software, aber am Ende sind wir Handwerker doch die, die über ihre Praxis die nötige Erfahrung mitbringen, um etwas umzusetzen.
Hast du unterm Tisch schon mal so einen Tritt gekriegt, mit jetzt hör auf, so viel nachzufragen?
Ja, gestern.
Ja.
Ja. Ich bin tatsächlich, wie gesagt, war einfach auch wieder ein, zwei Beispiele, wo ich gemerkt habe, dass super nett, also wie gesagt, also die Fachgespräche sind immer toll. Ich freue mich immer auf diese Gespräche, weil ich dann auch den Gegenüber ein bisschen besser kennenlerne. Aber wenn du dann feststellst, dass sich meistens nur auf das gestützt wird, was die Theorie rausgibt, das heißt die Software rausgibt, und gar nicht wirklich verstanden wird, was die Zahlen am Ende dann auf dem Blatt Papier bedeuten, ja, dann muss ich nachfragen, weil dann möchte ich das Verständnis abklopfen. Und dann kommt auch schon mal der Kollege, der sagt, du, die Zeit ist vorbei, jetzt musst du aber auch mal stoppen.
Okay. Und also ist das, stelle ich ja bei mir auch fest, es gibt Dinge, die kann man im Lehrbuch nachlesen, die kann man auch nach Lehrbuch lehren. Und dann gibt es Dinge, die stehen da nicht drin und sind aber deutlich wichtiger. Ist das das, was du abfragst? Gehört das zu den Dingen, die nicht im Lehrbuch stehen?
Ja, zum bestes Beispiel ist, bei uns sieht ja ein Meisterprüfungsprojekt ja so aus, dass wir ein Projekt vorgeben und dann müssen sie die Haustechnik zeichnen. So, nehmen wir mal an, wir haben jetzt, keine Ahnung, Heizkörper, 4 Stück und die sollen dann die Leitung dafür zeichnen. Und dann wird irgendwie eine 10 oder 12 mm Leitung dafür gezeichnet. Das würdest du in der Praxis niemals so umsetzen, weil es einfach von der Strömung her, von dem Volumenstrom her nicht ausreicht. So, und auch so ein bisschen, und das ist ja bei uns Handwerkern ja auch so, da spielt ja auch ein bisschen das Gefühl eine Rolle. Ja, technisch wäre es vielleicht möglich, wenn die Grundvoraussetzungen stimmen. Vom Gefühl her würdest du sagen, nee, lass uns mal lieber eben gucken, dass wir anstatt einer 12er mindestens eine 15er Kupferleitung oder eine 18er Kupferleitung da verlegen, damit wir A, genug Volumen in der Leitung haben, genug Volumenstrom. Das würde eine Software niemals so machen. Die würde einen theoretischen Wert rausgeben. Und wenn du dich darauf verlässt, kann es halt sein, dass es nicht passt.
Ist es Gefühl oder ist es Erfahrung?
Erfahrung.
Okay, das würde ja darauf einzahlen, dass du gesagt hast, ich würde mir die 5 Jahre eigentlich zurückwünschen, die man erst machen muss, bevor man sich bei der Meisterschule anmeldet.
Ja.
Hast du trotzdem Gründe dafür, dass es gut ist, dass sich die Leute früher um den Meistertitel kümmern können?
Also ich glaube, vielleicht müssen wir da unterscheiden. Also wenn jemand sagt, ich mache die Ausbildung, um das technische Know-how zu erlangen und möchte aber danach eigentlich mehr Richtung Studium gehen, weil ich Ingenieurswesen studieren will, weil ich auch vielleicht irgendwie als Techniker irgendwo angestellt sein möchte oder was auch immer. Ja, also dann kann ich das verstehen. Dann will man nicht noch irgendwie auf einer Baustelle oder irgendwie beim Kunden arbeiten, sondern möchte so den direkten Weg gehen, weil man ja noch eine gewisse Zeit vor sich hat. Aber auch da finde ich, wenn man eine gewisse praktische Erfahrung auf der Baustelle erlangt, dann kann das auch für das Ingenieurstudium von großem Vorteil sein, wenn man dann versteht, was es bedeutet, eine Leitung so oder so zu verlegen.
Ist natürlich, wenn man mal so rechnet, jetzt ganz plakativ, wir sagen mal, jemand geht mit 16 von der Schule, macht, wie lange ist bei euch die Ausbildung, auch 3 Jahre?
3,5 Jahre.
3,5 Jahre, so, dann ist man 19, 20, dann nochmal 5 Jahre ist man 25, dann macht man den Meister, ist man 27, 28, dann nochmal studieren, bis du dann wirklich ins Erwerbsleben eintrittst, um dir dein eigenes Geld zu finanzieren, ist schon auch spät, ne?
Ja, das stimmt. Ja, aber andersrum gibt es ja auch Langzeitstudenten, die bewusst so lange studieren.
Die hoffentlich, dass das der geringste Teil hier draußen ist, die wir alle irgendwie mit durchwittern. Ja, okay, aber also ich finde es, ich verstehe, was du meinst, dass diese 5 Jahre wichtig sind. Wenn jemand hinten raus natürlich ein anderes Ziel hat, dann können diese 5 Jahre natürlich auch blocken. Ne? Also ja,
lass es doch runterbrechen auf 2 Jahre. Also
ja.
Selbst 2 Jahre ist ja schon eine gute Zeit, um sich ein gewisses Know-how anzueignen.
Ja, und da muss ich auch sagen, also du bist ja auch so einer gewesen, der Wertschätzung Wert gelegt hat. Wenn du da natürlich geknebelt bist, noch 5 Jahre irgendwo arbeiten zu müssen und dann erst den Weg über die Meisterschule und in die Selbstständigkeit gehst, dann vielleicht steigt so jemand auch früher aus.
Das kann durchaus sein. Wobei, man muss auch sagen, das relativiert sich mittlerweile auch, weil mittlerweile sind die angehenden Meisterschüler schon gezwungen, fast 1,5 bis 2 Jahre zu warten, weil die Wartelisten so voll sind.
Ach, krass.
Ne? Das heißt, die gehen dann tatsächlich irgendwo arbeiten.
Ja, gut. Habt ihr das nur in Vollzeit oder auch in Teilzeit?
Nee, beides, genau.
Okay.
Teilzeit ist eher weniger, also ich habe es auch in Teilzeit gemacht, ist schon sehr anstrengend, muss man dazu sagen. Du hast dein normales Berufsleben, wahrscheinlich dann auch schon, ja, also ich hatte es zumindest Frau und Kinder, und dann musst du noch irgendwie die Meisterschule
Wahnsinn.
wuppen. Ja.
Ich persönlich mag das ja lieber, wenn die Meisterschulkurse Teilzeit sind, weil sich da das Wissen langsam festigen kann, während das so eine Druckbetankung ist, wenn du es in Vollzeit machst und so viele Fächer nebenbei. Das muss ja irgendwie auch verarbeitet werden. Ich bin ein großer Freund von Teilzeitmeisterschulen oder Kursen.
Ja, definitiv ich auch, weil das habe ich zu meiner Zeit gemerkt. Das, was ich in der Theorie so gesehen in der Meisterschule mitbekommen habe, gelernt habe, konnte ich in der Praxis, im Betrieb umsetzen. Und das hat mir extrem viel geholfen. Das
Ja.
erste Angebot dann schon gleichzeitig geschrieben, dann hast du auch ein Gefühl für die Zahlen, dann weißt du, ah, okay, das hast du jetzt gelernt. In der Praxis passt es auch irgendwie so zusammen. Ja, hat mir sehr gut geholfen. Und wenn mich jemand fragt, würde ich es empfehlen. Ich weiß aber auch, wenn du nicht der Typ bist, der diese Doppelbelastung auf Dauer aushält, dann macht das keinen Sinn.
Ja, die Doppelbelastung ist krass. Das, ja.
Ja.
Okay, kommen wir nochmal zurück zu deiner Tätigkeit im Meisterprüfungsausschuss. Was sind das sonst für Menschen, die da so drin sitzen bei dir? Du hast gesagt, ihr wollt ein junges Team, ihr habt jetzt die erste Frau dazwischen. Was ist das für so ein Team, was ihr da zusammenstellt, so rein vom Charakter?
Vom Charakter. Oh, wir haben, also wenn ich das nach Persönlichkeitsstrukturen sortieren müsste, haben wir von jeder Struktur jemanden dabei. Nee, wir sind, also durch die Bank weg sind wir ein sehr, sehr lockeres Team. Also, weil wir im Endeffekt verfolgen wir alle das gleiche Ziel. Wir wollen für unser Handwerk ja den bestmöglichen Nachwuchs generieren. Und das sind ja nicht nur mal Auszubildende, sondern auch Meister, die Unternehmen übernehmen können, die vielleicht auch Unternehmen selbst gründen, die dafür sorgen, dass unsere Ziele, die ja auch teilweise von außen gesteckt werden, erreicht werden, unser positives Image, was wir immer weiter aufbauen, nach außen tragen. Und dadurch, dass wir das gleiche Ziel verfolgen, sind wir auch alle irgendwie auf einem Niveau, was den Charakter angeht. Natürlich ist der eine mal ein bisschen harmonischer unterwegs und sucht eher so das Du zu dem Schüler, wobei ich da mittlerweile, also nicht mittlerweile, also ich bin generell immer so da auf Abstand. Ich sieze ganz klar, weil ich einfach auch die Fronten hört sich hart an, ne? Ich will nicht
Schon,
Fronten
ja.
sagen, ja, aber ich möchte
Da sind
schon
wir mit
klar sagen,
Hierarchie. Du hast eben gesagt,
ja.
keine Hierarchie, aber hier baust du sie auf.
Nee, hier möchte ich einfach ganz klar sagen, du stehst, ne, du sitzt hier gerade vor einem Prüfer und der möchte gerne dein Wissen abverlangen. Und da möchte ich einfach so eine gewisse Form der Distanz wahren. So.
Aber hat Distanz etwas mit Sie und Du zu tun oder hat das was mit grundlegendem Respekt unter Menschen zu tun?
Sowohl als auch. Also ich finde generell, dass Siezen erstmal eine Form des Respekts hat, wobei ich ein großer Freund vom Du bin, das darf man an der Stelle nicht vergessen, aber wenn ich jemanden nicht kenne, dann möchte ich nicht anmaßen jemanden zu nahe treten und ihn gleich irgendwie zu konfrontieren mit dem Du. Vielleicht will der Gegenüber das nicht. Genauso merke ich das ja auch, wenn ich unterwegs bin, in meinem Kundenkreis, bin ich auch derjenige, der lieber erstmal siezt, weil. Und das wird nochmal, vielleicht nochmal so ein Kommentar nebenbei sein, oder ist es, ein Du geht immer mit einer Erwartungshaltung einher, bin ich der Meinung.
Welche Erwartungshaltung?
Dass, wenn ich per Du bin, ich vielleicht etwas außer der Reihe erwarten kann. Vielleicht entwickelt sich ja eine Freundschaft und ich kann dadurch vielleicht mehr bekommen, als ich erfrage. Vielleicht kriege
Das
ich
würde
auch.
im Umkehrschluss ja bedeuten, dass man mit einem Sie keine Beziehung entwickeln kann.
Doch, kann man definitiv. Nur es ist eine distanzierte, also eher eine Beziehung auf Distanz.
Ja.
Ich glaube, wenn du, also wenn die Schüler dann raus sind, wenn man das mal auf die Schüler wieder zurückbringt, wenn die aus der Meisterschule raus sind, sind wir alle per Du. Dann hat man sich, trifft man sich irgendwo, na, alles gut und na, weißt du, in der Meisterschule und na, wie fandst du es? War gut? War nicht gut? Hast du streng? Also man holt sich dann ja auch so ein bisschen im Nachgang das Feedback, aber dann sind wir alle per Du. Aber so in der Situation, weiß ich nicht, also da bin ich halt zugestimmt.
Habe ich eine andere Meinung zu, weil ich glaube auch, dass das Du tatsächlich ein besseres Miteinander mit sich bringt, weil es eben ein bisschen lockerer ist und die damit eine bessere Leistung abrufen können.
Okay.
So, ne? Und du hast ja vorhin gesagt, bei uns im Unternehmen keine Hierarchie, hier baust du sie aber ganz bewusst auf und in einer Situation, die super unangenehm ist für den Prüfling. Und da ist es natürlich, ja, für die, glaube ich, cooler, wenn man sagt, komm, wir gehen hier locker ran. Ich frage trotzdem die gleichen Sachen. Ich brauche trotzdem den Qualitätsanspruch. Aber wir müssen hier nicht mit dem gestellten Sie unterwegs sein.
Kannst du recht haben mit? Ich bin aber da tatsächlich, also das nicht falsch verstehen, ne? Also ich bin da schon so unterwegs, dass ich, bevor wir das ins Gespräch gehen, die Schüler prüfe, bin ich schon der Nahbare und sage, Mensch, tief durchatmen, ne? Es ist, ne, wir wollen nur dein Wissen abfragen, mach das, ne, oder ihr Wissen abfragen, ne, es wird nicht so schlimm, wenn es mal stockt, ist überhaupt kein Thema, nimm sich kurz Zeit, also es ist schon so, dass ich einfach auch versuche, da eine gewisse Form der Ruhe zu vermitteln und auch jetzt, so klingt jetzt die ganze Zeit so, dass ich so krass distanziert bin und so irgendwie der Unnahbare bin.
Du hast es mir selber aufgemacht.
Ja, das stimmt. Aber das ist definitiv nicht so. Also es geht mir nur um diese kurzweilige Distanz. Nicht um irgendwie da eine Hierarchie aufzubauen.
Wenn du sagst, dass ihr alle so ein cooles Team seid, was habt ihr so für eine Bestehensquote?
Das können wir als, das beeinflussen wir als Team ja nicht. Das beeinflusst ja die Klasse mit ihrer Leistung. Also ich glaube, da können wir charakterlich noch so toll sein. Also wir lassen niemanden durchfallen, der Leistung bringt. Und genauso können wir niemanden durchkommen lassen.
Was sind das für Momente, wo du das merkst, dass jemand die Leistung nicht bringt? Kannst du das mal beschreiben?
Es stimmt mich schon traurig, weil ich mir dann auch den Wert dahinter ja auch vorstelle. Weil der junge Mensch, der investiert ja Zeit und Geld, um am Ende des Tages Erfolg zu haben. So, und wenn er das investiert hat, aber nicht erkannt hat, dass er am Ende auch irgendwie noch mehr Zeit investieren muss, um das Wissen sich dann auch dementsprechend einzuverleiben, um das dann auch abrufen zu können, macht es mich auf der einen Seite schon so ein bisschen sauer, weil ich denke, ey, Mann, du weißt das doch. Du weißt doch, dass du dieses Wissen heute abrufen musst. Warum hast du so wenig getan? Genauso bei der praktischen Prüfung. Die kriegen ja diese Prüfungsbretter, so nenne ich es jetzt einfach mal, die Montagewände, das kriegen die 4 Wochen vorher. Die wissen also 4 Wochen vorher, was sie am Tag X bauen müssen. Ich habe das damals so gemacht, dass ich mir das alles zusammengestellt habe, habe mir eine Stoppuhr daneben gestellt und habe alles gebaut und habe bei jedem Schritt die Zeit gestoppt. Damit ich am Ende wusste, okay, ich habe jetzt 6 Stunden Zeit dafür, wie viel brauche ich wofür und wo bin ich vielleicht noch zu langsam und wie kann ich es optimieren. Und das fehlt mir. Es wird dann so eher so dieses, naja, das wird schon irgendwie passen. 4 gewinnt. So, nee, ey, hab doch den Ehrgeiz, mehr zu wollen.
Was glaubst du, warum ist das jetzt so? Oder ist es bei allen so oder ist es der Durchschnitt oder mehr als der Durchschnitt, wo du merkst, dass der Zug da dran fehlt?
Nee, es ist nicht bei allen so. Es sind natürlich schon auch ein paar dabei, die diesen Ehrgeiz haben, die natürlich auch das Interesse haben, das beim ersten Mal zu bestehen. Und auch das ist unser Interesse. Wir wollen ja auch, dass im besten Fall jeder beim ersten Mal besteht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Liegt es an der Zeit? Liegt es an der Erziehung? Liegt es an dem Wert, der dahinter steht? Liegt es vielleicht auch an den mangelnden Berufsjahren? weil ich ja, ich habe ja, wie gesagt, bevor ich den Meister gemacht habe, habe ich ja, lass mich lügen, 2001 begonnen. 2004 habe ich die Ausbildung beendet, Anfang 2004, und habe dann bis 2012 als Geselle gearbeitet. Und 2012 habe ich dann Teil 3 und 4 gemacht und 2013 Teil 1 und 2 bis 2015. So, das heißt also, ich weiß ja vorher schon oder wusste vorher schon, was es bedeutet zu arbeiten und um ein Ziel zu erreichen, was ich leisten muss. Ich glaube, das fehlt heute ein bisschen.
Du warst natürlich heute automatisch damit auch älter, dadurch, dass du schon ein paar Berufsjahre gesammelt hast, ne? Und
genau.
Auch der Druck, glaube ich, den du hattest, familiär mit Kindern noch im Hintergrund, das muss jetzt in einem Rutsch funktionieren, glaube ich, hilft da auch noch mal so ein bisschen mehr Zug auch noch drauf zu setzen, oder?
Ja, definitiv. Weil am Ende des Tages war es ja natürlich klar, ich habe damals auch Meister-BAföG beantragt, aber nur für die Meister, für die Schule so gesehen. Alles andere, mein Lebensunterhalt, habe ich ganz normal erwirtschaftet durch meine Arbeit.
Ja.
So, und du willst natürlich diese Kosten nicht ausufern lassen. Also versuchst du ja auch natürlich, dich nur in diesem Rahmen zu bewegen. Genauso ist es natürlich, du bist ja in der Zeit, wo du in dieser Meisterschule sitzt, hast ja keine Möglichkeit, keine Ahnung, durch einen Nebenjob oder durch mehr Stunden mehr Geld zu erwirtschaften, sondern du musst dann irgendwie da auch so ein bisschen zurücktreten. Und das weniger Geld macht sich dann ja auch über die Zeit bemerkbar.
Ja, ist schon eine harte Zeit in Teilzeit, Meisterschule und also ganz normal 40 Stunden arbeiten. Das ist schon krass, ja. Finde ich auch, also auch rückblickend muss ich auch so sagen, das war einfach eine krasse Zeit, keine Ahnung, wie man das so geschafft hat, aber ging ja dann doch irgendwie. Meisterprüfungsausschuss, wie frage ich das jetzt? Wie geht's danach so weiter? Siehst du die Menschen noch, die bei dir in der Prüfung saßen? Habt ihr Kontakt übers Gewerk, über Innungen oder sind die dann raus? Oder ist die Kammer so groß, der Kammerbezirk, dass du die gar nicht mehr siehst?
Tatsächlich, und das freut mich halt immer wieder, ich ja als auch Obermeister unserer Innung hier in Oldenburg nehme ja dann auch oder führe ja Werkstattabnahmen aus. Bei uns ist es ja so, wir sind ja ein meisterpflichtiger Beruf, deswegen auch die Meisterschule. Und nur mit den bestandenen Meister beziehungsweise mit den Sicherheitsschein Gas und Wasser kannst du auch beim örtlichen Versorgungsunternehmen registriert werden, eingetragen werden. Damit du eingetragen werden kannst, musst du aber auch zusätzlich nachweisen, dass du das nötige Werkzeug und die Werkstatt dafür hast. Und ich als Obermeister bin Abgesandter, fahre dann, wenn jemand neu gründet, hin und schaue mir an, ist alles da, kann er mit dem, was er an Werkzeug hat, auch die Arbeiten leisten, die erwartet werden. Und dann sehe ich meistens die Schüler wieder. Ich muss mich dann ein bisschen erinnern, weil es kommt dann, Mensch, sie haben mich geprüft. Und dann sage ich dann mal, wir sind jetzt beim Du, jetzt können wir uns gerne duzen. Und dann frage ich immer, wann das war. Und dann habe ich dann auch wieder die Erinnerung und dann quatscht man so ein bisschen darüber. Und das freut mich dann halt, ne, zu sehen, ah, okay, guck mal, der geht den Weg, der nimmt den Weg der Selbstständigkeit oder hat einen Betrieb übernommen. Und dann versuche ich diese jungen Menschen auch mit in die Innung zu bekommen, weil wir natürlich gerade über diese über die Organisation Innung natürlich auch so ein bisschen was an Unterstützung mitgeben wollen, gerade was das Unternehmertum angeht.
Ist den MeisterschülerInnen bei dir bewusst, dass das alles ein Ehrenamt ist, der Prüfungsausschuss, Oberinnungsmeister?
Boah, gute Frage. Ich glaube nicht. Also es ist vielen nicht bewusst, dass das, was wir machen, neben unserer eigentlichen Tätigkeit passiert.
Ohne Entgelt, ja.
Ohne Entgelt, ja. Ja, es gibt eine Aufwandsentschädigung für die paar Stunden, die man hat, aber es ist jetzt nichts, womit du reich wirst oder irgendwie hauptberuflich irgendwie das Ganze machen kannst, sondern es ist halt nur eben kleine Entschädigung.
Was würdest du dir wünschen für Meisterprüfungsausschüsse? Also jetzt gewerkeübergreifend, was würdest du dir wünschen von Prüflingen? Was glaubst du, was bräuchte die Meisterschule, um irgendwann, du ja gesagt hast, ne, du willst es revolutionieren. Ganz am Anfang hast du es gesagt. Was bräuchte es dafür?
Definitiv geht es jetzt erstmal, gerade wenn wir die heutige Zeit betrachten, um Digitalisierung. Wir sind teilweise in gewissen Dingen noch sehr, sehr spartanisch unterwegs. Das kann digital alles mittlerweile gelöst werden. Aber dadurch, dass natürlich, und das ist halt eben eine öffentliche Einrichtung, da sind halt Wege doch manchmal länger, als ja, wie sie sein könnten. Oder da würde ich mir wünschen, dass man da Prüfungen digitalisiert, wobei da sind wir schon relativ gut dabei. Wir haben gerade wir als Prüfungsausschuss schon vieles digital umgesetzt. Einiges ist leider noch mit Stift und Papier. Aber das würde ich mir wünschen, dass wir dann noch digitaler werden, dass wir, ja, was würde ich mir für die Schüler wünschen?
Ist denn Digitalisierung auch Teil bei euch im Berufsbild in der Meisterschule?
Ja, es, in der Planung wird es halt vermittelt, ne? Also gerade wenn du jetzt in die Projektplanung gehst, dann sind es digitale Tools, mit denen du das löst. Ob jetzt Digitalisierung, gerade in Bezug auf Stundenverrechnungssätze berechnen, Deckungsbeiträge berechnen, das wird teilweise noch über Excel-Tabellen gemacht. Ja, da denke ich mir auch, okay, da gibt es ja schon deutlich bessere Tools, womit man das berechnen kann. Mhm. Aber ja, wie gesagt, wir haben da noch einige Dozenten, die natürlich auch diesen Weg nach wie vor nur gehen wollen, weil sie einfach das die beste Form der Überlieferung finden. Ich denke, wenn da nachher jemand Jüngeres sitzt, dass der vielleicht nochmal einen anderen Gedanken mitbringt.
Kennst du die Dozenten denn auch alle?
Ja, also wenn jetzt neue dazu kommen, dann braucht es meist ein Jahr, weil wir nach den Kursen uns dann wieder zusammensetzen, um einfach zu erzählen, okay, das haben wir mitbekommen von den Meisterschülern. Da denken wir, ist noch ein Defizit in eurem Unterricht, da müsstet ihr nochmal bitte ansetzen. Das erwarten wir als Prüfungsausschuss, das machen wir einmal im Jahr und dann lernt man dann auch wieder die Neuen kennen. Aber prinzipiell, ich kenne zum Beispiel einen Dozenten, mag ich so gerne, weil ich den auch, der hat mich schon geprüft und da merkst du halt mittlerweile auch schon so einen guten Zusammenhalt und der versteht dann auch, was du willst, wenn du sagst, das erwartest du irgendwie von dem Unterricht.
Mhm. Mir hatte mal jemand gesagt, der auch im Prüfungsausschuss sitzt, man wüsste anhand der Ergebnisse, könnte man sehen, welcher Dozent unterrichtet hat.
Nee, könnte ich nicht tatsächlich. Also vielleicht bei uns, wenn wir das Richtung Auftragsabwicklung und Buchführung und sowas gehen, ja, da wüsste ich auf jeden Fall, dass der Dozent da gut bei geholfen hat, damit sie das bestehen. Aber ja, bei den anderen, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ja, das ist auch immer typbedingt. Also du kannst mir heute ja versuchen, etwas beizubringen, aber ich schaffe es nicht in der Kürze der Zeit, mir das so anzueignen, um es nachher sauber abzurufen.
Und also, auch in den Transfer zu bringen, ne? Das finde ich ja, genau, das verknüpfte Denken dabei. Und auch aus verschiedenen Unterrichten da wirklich die Dinge zusammenzubringen.
Genau, richtig.
Ja. Ja, spannend. Das, also Prüfungsausschuss ist ja so ein, von außen wirkt es immer so, wir treffen uns in einem geschlossenen Raum, niemand darf wissen, was hier passiert, ne? So. Und das, was du aber jetzt berichtest, ist ja tatsächlich auch, es öffnet so ein bisschen die Tür, ne? Mit, guck mal, natürlich möchten wir am liebsten, dass ihr alle in der ersten Runde direkt besteht. Trotzdem ist Qualität wichtig. Trotzdem müsst ihr abliefern, auch wenn es eine anstrengende Zeit ist. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass dieses Miteinander auch hier wirklich nochmal so deutlich zu machen, dass es hier nicht darum geht mit, ich sitze auf der einen Seite des Schreibtisches und werde jetzt über deine Zukunft bestimmen. Siehst du das ähnlich?
Genau. Ja, definitiv. Also für uns ist es, gerade auch wenn wir uns in der Klasse vorstellen, das ist dann meistens, ist ja der Kurs dann schon so 6-7 Wochen ist schon dabei, dann stellen wir uns vor und auch da ist es mir persönlich auch immer wichtig mitzuteilen, worauf wir Wert legen, was wichtig ist, geben auch da schon ein bisschen die Hilfestellung, also die wissen dann schon unsere Erwartungshaltung und wissen auch, oder wir sagen denen dann auch, Mensch, was nötig ist, um einfach ein gutes Ergebnis zu erzielen und dass wir halt als Prüfungsausschuss natürlich den Wunsch haben, dass das alle irgendwie durchkommen, dass wir keine Durchfalle haben. Aber am Ende des Tages können wir das nicht beeinflussen, sondern nur jeder selbst, der sich dazu in der Verantwortung sieht, auch die Leistung dann auch zu bringen.
Ja, und den Titel tragen zu wollen, ne?
Genau.
Ja, also wenn wir es hinterher schmeißen, dann hat es auch nicht mehr die Wertigkeit, die wir ja damit erreichen wollen oder haben.
Und das darf nicht passieren. Also wenn der Meister in unserem Handwerk an Wert verliert, dann haben wir irgendwie gefühlt auch nichts mehr, woran wir festhalten können. Weil das, dieser Titel, natürlich auch der Gesellenbrief, schafft Sicherheit. Es schafft die Sicherheit, dass der am Ende diese Arbeiten ausführt, auch Meister oder Meister seines Fachs, aber Geselle oder Handwerksmeister. Er ist immer ein Meister seines Fachs und seines Fachgebietes. Und das dürfen wir nicht verlieren, auf gar keinen Fall.
Das hast du schön gesagt. Das könnte fast ein Abschlusswort sein, aber ich würde dir gerne trotzdem meine übliche Abschlussfrage stellen. Du ergänzt sie bitte, und zwar ist es, ich wünsche mir für das Handwerk das, und dann machst du hinten raus das, was du dir für das Handwerk wünschst.
Ich wünsche mir für das Handwerk, dass wir viel mehr miteinander kommunizieren, die Schnittstellen deutlich enger werden und dass auch die Politik auch erkennt, dass wir mehr sind als das, was sie immer versuchen zu bestimmen. Dass wir doch vielleicht mal an deren Seite sitzen sollten, um die eine oder andere Entscheidung zu diskutieren.
Okay, danke. Daraus könnten wir jetzt noch eine neue Aufnahme machen. Ich hätte direkt Fragen, direkt auch Einwände, ich hätte direkt Hinweise, aber gut. Das würde die Zeit jetzt hier sprengen und für meine lieben Hörer und Hörerinnen ein wenig lang auf dem Ohr sein. Und wo ich euch gerade anspreche, liebe Hörer und Hörerinnen, bewertet doch gerne diesen Podcast, damit andere auch davon erfahren. Ganz, ganz wichtig. Nutzt gern die Kommentarfunktion, wenn ihr was loswerden wollt, alles, was da reinkommt. Ich werde es an Shihan weiterleiten. Ich werde selber darauf antworten, aber gebt gerne Rückmeldung. Im Zweifel auch einfach mal eine Nachricht schicken, wie euch die Folge gefallen hat. Und das gilt nicht nur für diese Folge, sondern für alle Folgen. Und wer es noch nicht gesehen hat, Staffel 1 ist fast vollständig auf YouTube jetzt zu sehen mit Bild. Auch da gerne reingucken, Abo dalassen. Ende des Werbejingles.
Das wusste ich auch nicht mit YouTube.
Nee, guck an.
Schaue ich direkt rein.
Ja, da sind auch Jörg Dittrich war mit einer der ersten Folgen. Also das schon sind sehr coole Folgen mit dabei, die man sich einfach mal angucken sollte. Auch ich finde es so spannend, auch die Leute dabei reden zu sehen. Ne? Also das ist ja... Genau. Bei manchen Folgen sieht man auch, dass ich parallel unseren Welpen, weil das ja jetzt schon auch wieder ein paar, viele Monate her ist, den Welpen parallel hier gefüttert habe, damit er ruhig bleibt und noch nicht alleine bleiben konnte und bei mir sitzen musste in der Podcastaufnahme. Also,
ja.
Genau. Gerne mal reingucken und sagen, welcher Folge ihr mich erwischt habt. Ja. Shihan, ich danke dir für deine Zeit. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke in den Prüfungsausschuss. Ich hoffe, dass wir damit vielleicht auch den einen oder anderen Meisterschüler, Meisterschülerin erreichen, zu sagen, okay, ich verstehe jetzt, warum da eine gewisse Strenge notwendig ist und dass die das im Ehrenamt machen und dass das vielleicht sogar auch ein Job ist, den man selber auch mal antreten könnte. Ganz herzlichen Dank.
Katrin, ich danke dir für deine Einladung und ich auch den Wunsch habe ich, dass der ein oder andere Meisterschüler sich dann vielleicht sogar ertappt fühlt und sagt, ja, der hat doch schon das ein oder andere Mal recht, der hätte ich mehr machen können, nehme ich mir zu Herzen.
Super, danke dir und dann sage ich bis ganz bald.
Ich danke dir, ciao. Bis dann, ciao.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern, ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.